herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: Spider-Man Miles Morales. Für viele Generationen schon dient Spider-Man als tugendethische Inspiration und wir schauen uns Miles Morales jetzt als Semi-Nachfolger des 2018 erschienenen Spider-Man an. Außerdem geht es um Fire Emblem Three Houses, um Verkaufszahlen der neuen Konsolengeneration und die Unzulänglichkeiten im Umgang mit der Corona-Pandemie. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 216 mit
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und der Pixeldiskurs-Podcast ist für euch da. Es ist sogar nicht nur irgendein Sonntag, sondern wir zählen ja jetzt immer auf den Geburtstag von Jesus Christus hin. Es ist der zweite Advent. Es ist Nikolaustag, Tobi. Hast du dir was zum Nikolaus gewünscht?
Nee, aber du bist dir bewusst, dass der 24. Dezember nur ausgewählt worden ist, weil vorher da der Feiertag in Ägypten gewesen ist, wo man, ich glaube, den Sonnenkönig Ra gepriesen hat und dass der 24. Dezember eigentlich ein total fiktives Datum ist, sondern eigentlich quasi eher nur so ein Moment von, ja, wir haben jetzt hier so einen cooleren Gott, den wollen wir jetzt den Alten vom Thron stoßen. Zumindest meine ich, diese Urban Legend irgendwann mal so gelernt zu haben, dass der 24. Dezember eigentlich ursprünglich ein anderer Feiertag einer anderen Religion war und wir damit einfach jemanden vom Sonnenkönig-Thron gestoßen haben.
Ja, ich habe neulich auch so ein Programm von Louis C.K. gesehen, den ich im Übrigen weit weniger lustig fand als Ricky Gervais. Aber Louis C.K. hat auch dann darüber gesprochen, dass sozusagen, also über die Dominanz der christlichen Religion. Und als Beweis hat er einfach gefragt, what year is it? Es ist ja schon tatsächlich auch krass, dass man einfach so das Jahr runterzählt. Nach Christus, vor Christus, alles ist daran ausgerichtet. Und zwar auch ja global, ne? Also ja nicht nur irgendwie, dass man sagt, also nur die Christen zählen, sondern ja global im Grunde.
Ja, aber ich glaube, der chinesische Kalender, da sind wir gerade im Jahr 5000, 7000 oder so.
Ja, aber das ist ja nun mal nicht was jetzt sozusagen im internationalen Diskurs so verwendet wird.
Das ist nicht offiziell im Handel, also ich weiß nicht, wie es ist, aber zumindest nicht im Sinne von, wenn du jemandem in China wahrscheinlich schreibst, ja, ihre Lieferung kommt.
Im Jahr des Affen.
Ja, das ist ja nochmal was anderes. Nein, im Sinne von, das kommt 2020, kommt unsere Großlieferung an, weiß ich nicht, Panzern an, dann sagen die auch nicht, was, das wollen sie uns im Jahr 2000 liefern. Wo haben sie denn ihre Zeitmaschine? Und schön, eben, dass sie uns in der so und so vielen Dynastie unterstützen wollen. Ich glaube, hier geht gerade einiges durcheinander. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Wobei ich aber auch mal gelernt habe, noch was, dass wir uns eigentlich nämlich verzählt haben. Im Sinne von, eigentlich sind wir schon irgendwie bei 2023 oder so. Also wenn man es nochmal versucht neu zu datieren, dass das schwierig ist. Plus, also ich lehne mich jetzt hier echt weit aus dem Fenster. Bitte, falls irgendwelche Geschichtskundler da sind, unterstützt bitte nicht meine Halbbildung, sondern sagt, was ich hier Falsches erzähle. Nämlich, ich glaube nämlich auch, dass es Probleme gab mit der Jahreszeitaufzeichnung im Mittelalter und es gegebenenfalls auch einfach so ein paar hundert Jahre unterschlagen worden sind.
Huch! Hat sich jemand verschrieben? Hat jemand versehentlich eine Null zu viel dran gehängt?
Ja, aber ist ja schwierig. Also ich finde auf jeden Fall die Frage spannend und das ist gar nicht so als Aluhut. In welchem Jahr befinden wir uns eigentlich und wie akkurat ist unsere Zeitrechnung eigentlich? Weil über 2000 Jahre kann ja schon irgendwie 2020
Jahre. Ja, ich will vor allem drei ganz kurze Dinge, bevor wir thematisch starten. Zunächst mal würde ich einmal kurz darauf hinweisen, liebe Leute da draußen, dass es natürlich auf die Weihnachtszeit zugeht. und die entsprechenden Corona-Regelungen der Regierung in Kraft sind, beziehungsweise dann wieder temporär gelockert werden. Aber ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, da mich diese ganze Corona-Geschichte so unheimlich frustriert, dass tatsächlich die Regelungen der Regierung natürlich auch immer nur die absolute Rahmenvorgabe sind und man natürlich selber auch durchaus es in Angriff nehmen kann, strengeren Prinzipien diesbezüglich zu folgen, sich etwa selbst zu isolieren. Das ist in meinem Falle leider nicht möglich, muss ich sagen, vor Weihnachten. Aber es ist jetzt nicht so, also nur weil es erlaubt ist, sich mit so und so vielen Leuten zu treffen, heißt es nicht, dass man es machen muss, dass man es ausreizen muss. Das finde ich immer wichtig zu betonen, weil ich habe gerade jetzt, letzte Woche habe ich Anne Will habe ich geschaut und habe eine interessante Position entdeckt von Vanessa Wu, die ist Journalistin. Ich habe das Magazin vergessen, bei dem sie arbeitet, aber sie hat einen Vergleich angestellt zwischen asiatischen Nationen und europäischen Nationen bezüglich des Umgangs mit Corona. Und sie hat darauf hingewiesen, dass Vietnam etwa Corona-frei ist im Grunde, also nur eine einstellige Anzahl an Infektionen aus dem Ausland hereingetragen wird, aber im Grunde im Land die Pandemie quasi nicht mehr stattfindet. Und ebenso ist es ja auch so, dass in Japan und in China die Sache ja auch wirklich im Vergleich zu hier relativ gut unter Kontrolle ist, wohingegen hier ja eher so die Attitüde zu sein scheint in Deutschland, das ist was, was mich echt auch aufregt und betroffen macht, die Attitüde so zu sein scheint, naja, so 400, 500 Leute sterben am Tag, das kann man hinnehmen, damit die Wirtschaft weiterläuft. Das ist irgendwie eine Geisteshaltung, die mir ganz und gar fern liegt.
Ja, wobei man aber auch sagen muss, du individualisierst da gerade so ein Stück weit, beziehungsweise, oder meine Frage wäre, glaubst du, dass es wirklich nur eine Geisteshaltung ist?
Ich glaube, es ist tatsächlich schon eine Frage danach, wie hoch man das menschliche Leben gewichtet. Weil ich glaube, wenn man dem Prinzip eigentlich folgt, das ist ja die Frage, wenn man dem Prinzip folgen, dass man sagt, wir wollen so viele Menschen wie möglich schützen, wir wollen eigentlich, dass idealerweise niemand stirbt an Corona, dann muss man natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Aber hier scheint es eher so zu sein, auch wenn das niemand ausspricht, aber es scheint hier eher so zu sein, dass die Idee ist, wir nehmen also eine gewisse Anzahl an Toten, in dem Fall sind es natürlich dann jetzt Hunderte von Toten pro Tag, die können wir noch in Kauf nehmen, um nicht weitere Einschränkungen machen zu müssen. Das glaube ich schon. Das hat was mit der Frage danach zu tun, wie hoch man menschliches Leben auch gewichtet.
Ja, natürlich, aber auch nach der Frage, inwiefern führen. Und also da bin ich gar nicht so der Meinung, dass das so ist, sondern wir haben ein grundsätzliches Problem mit unserer Wirtschaftsweise. Und da bin ich eigentlich eher bei der Fundamentalfrage, inwiefern ist unsere kapitalistische Wirtschaftsweise sinnvoll. Aber solange wir diese haben, haben wir das grundsätzliche Problem, dass wir uns überlegen müssen, inwiefern führt ein Ausfall der Wirtschaft zu weiteren Folgeschäden. Und das ist gar nicht so, dass man dann sagen muss, okay, wir lassen alles offen, weil die Wirtschaft muss weitergehen, weil wenn wir alles zumachen würden, dann führt es nämlich zu Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit führt auch zu schlechterer Gesundheit, führt auch zu Depressionen, führt auch zu Selbstmord und so weiter und so fort. Das war ja auch eine harte Kritik auch am Anfang. Ich habe zwischendurch zumindest mal, bin ich der Meinung gelesen, dass so diese ganzen Effekte gar nicht so hart eingetreten sind, wie man das erwartet hat. Aber trotzdem hast du natürlich Leute, die ständig in Krisensituationen sind mit ihrem Gastronomiebetrieb und so weiter. Also die persönlichen Schicksale sind ja teilweise schon extrem hart, wo man halt gucken muss, inwiefern kann man diese unterstützen. Da glaube ich, sind halt einfach diese Maßnahmen zu wenig im Sinne von, du bekommst entsprechend Gelder, das unkompliziert und so weiter und so fort. Aber ich glaube, um jetzt nochmal zu dem Vergleich zurückzukommen, dass wir in Deutschland bzw. in Europa eigentlich eine Krise der Demokratie erleben, dass solche Staaten wie zum Beispiel China mit so einem Virus auf der einen Seite viel leichter umgehen kann, weil da wird nicht mehr drüber diskutiert, ob irgendwie jetzt der Lockdown gerechtfertigt ist oder nicht. Da gab es am Anfang im Februar, gab es ja auch Videos, wo Leute einfach in ihren Wohnungen eingesperrt worden sind. Da kam irgendwie die, Volkspolizei, hat dann irgendwie so ein paar Bretter mit dabei gehabt und hat dann denen halt irgendwie die Wohnung zugenagelt. Und dann ist das vom Virusgeschehen her, ist das wahrscheinlich irgendwie das Sinnvollste, aber einer Demokratie halt nicht angemessen. Und dann ist halt die Frage, inwiefern ist halt das mit eine Folgeerscheinung, dass du halt sagst, wir haben halt eine Demokratie und die Leute können egoistisch sein und so weiter und so fort. Und man muss dann halt an ihre dann vielleicht auch wieder Geisteshaltung appellieren. Aber da kommen aber ja trotzdem auch noch andere Faktoren mit dazu. Da hast du in Vietnam, glaube ich, eine ganz andere ländliche Verhältnisse. Du hast ganz andere Wirtschaftssituation. Sowas wie Tönnies ist natürlich auch wieder so eine Wirtschaftsfrage. Hast du da vielleicht auch nochmal in einer anderen Art und Weise und so weiter und so fort? Also ist
klar.
Ich finde diese Ländervergleiche immer so ein bisschen schwierig, genauso wie mit Schweden.
Sicherlich, das ist natürlich richtig. Ich meine, Vietnam ist keine Demokratie, soweit ich weiß, China auch nicht. Japan hingegen schon. Aber es ist tatsächlich ja doch so, dass im Vergleich die asiatischen Länder deutlich besser durch die Krise gekommen sind als die europäischen. Und ich glaube, das hängt natürlich mit vielerlei Faktoren zusammen. Es hängt mitunter damit zusammen, dass da zum Beispiel im Zweifelsfalle der Gesundheitsschutz weit über dem Datenschutz steht, dass man auch hinsichtlich der Digitalisierung deutlich weiter ist als etwa in Deutschland, wo es also keine Frage ist. Natürlich gibt es dann eine App, die irgendwie die Leute trackt und verfolgt. Und natürlich kommuniziert diese App mit entsprechenden Gesundheitsbehörden, ja, um das Infektionsgeschehen eindämmen zu können. Das ist dann in Deutschland zum Beispiel ja nicht möglich. Die Corona-App kommuniziert ja nicht mal mit dem Gesundheitsamt.
Ja,
das ist auch richtig so. Und das kann man sagen, es ist auch richtig so. Dadurch kann man halt auch die Infektionen nicht verhindern, sozusagen. Es ist dann alles so auf sehr niedrigschwelligem Niveau. Und ich würde mir einfach, weißt du, was ich mir wünschen würde? Ich will gar nicht sagen, lass uns das so machen wie in China, dass man sagt, wir schließen die Leute alle, wir hämmern die Häuserwände zu und dann steht vor jedem Haus steht ein Polizist. Würde ich gar nicht wollen. Aber was ich tatsächlich schon erwartet hätte, ist, dass man sagt, im Sommer, wenn die Zahlen niedrig sind, man weiß, es kommt eine zweite Welle im Herbst, Winter, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt Mai, Juni, geht mal davon aus, dass im September, Oktober, November, dass wir für 3 Monate nochmal richtig Lockdown machen. Und also ja, für 2 oder 3 Monate nochmal richtig alles dicht machen. Und dann setzt man Monate vorher schon die Hebel in Bewegung, um Förderungen zu machen, damit Restaurants zum Beispiel Lieferdienste anbieten können oder der Einzelhandel liefern kann und so. Ja, und ich glaube, da hätte man so viel machen können, eine gute, funktionierende App implementieren zum Beispiel. Und das ist halt alles versäumt worden.
Das ist mit ein großes Problem, dass halt einfach im Sommer nicht reagiert worden ist, beziehungsweise man jetzt irgendwie so, oh, guck mal, da ist eine zweite Welle, was machen wir denn jetzt? Ja, also Kontaktbeschränkung, so, ja, schön, klar, Kontaktbeschränkung ist irgendwie infektionsgeschehensmäßig auch das Sinnvollste, aber was ist denn irgendwie mit Wechselunterricht, was ist irgendwie mit den, dass jetzt Lehrer immer noch auf Dienstlaptops warten, solche Geschichten habe ich jetzt in den Nachrichten gehört, solche Sachen, wo ich mir denke, wie kann das denn möglich sein? Aber da hast du dann wiederum natürlich, rein politisch hast du recht, im Sinne von, wir retten eher die klimaschädigende Lufthansa als halt irgendwie Mannys Pizzabude um die Ecke. Oder halt ist auch irgendwie Kunst und Kultur ja völlig irgendwie, also irgendwie Deutschland, das Land der Dichter und Denker, irgendwie was ist mit den Kulturbetrieben? Die Theaterschauspieler müssen schon wieder um ihre Existenz fürchten und so weiter und so fort. Das kann doch nicht sein, dass man das im Februar, März war das irgendwie unvorhergesehen. Das war so, okay, wir müssen jetzt irgendwie reagieren. Aber jetzt ist es so ein bisschen, warum sind wir denn jetzt in der gleichen Situation, die wir im März auch schon hatten, mit den gleichen Fragen und eigentlich ja sogar schlechter, weil die Infektionszahlen bleiben ja aktuell auf einem relativ hohen Niveau.
Ja, man muss auch sagen, also die Todeszahlen sind für mich einfach tatsächlich erschütternd. Zu wissen, dass es irgendwie zwischen 400 und 500 Personen sind, die pro Tag an Corona sterben, wenn einfach es doch meiner Einschätzung nach so viele Möglichkeiten gäbe, um dem vorzubeugen, um das zu verhindern, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist für mich tatsächlich einfach inakzeptabel, dass man sich hierzulande auch dann sowas leistet.
Aber trotzdem, Volksrepublik China ist irgendwie trotzdem noch kein Modell für mich. Ich würde aber auch denken, dass du von der Geisteshaltung recht hast. Wir lernen ja beide so ein bisschen Japanisch auch und wir haben ja auch schon mal über diese Frage diskutiert, inwiefern spielt da das Ich eigentlich auch in der wörtlichen Rede eine Rolle. Ich glaube, da gibt es auch, ohne jetzt irgendwelche rassistischen Stereotypen zu haben, sondern im Sinne von nach der Frage, inwiefern wird man hier auch so auf Egoismus und aufs Ich und so weiter getrimmt und inwiefern gibt es auch irgendwie in anderen Kulturen ja auch Dinge, von denen wir lernen können. Ich glaube, das ist auch so eine westliche Überheblichkeit.
Eben, ja. Ich habe mit einer Freundin aus Japan tatsächlich kürzlich darüber gesprochen, auch über die Corona-Pandemie und die war komplett erschüttert und entrüstet über die Infektionszahlen in Deutschland und auch über die Attitüde, die hier so vorherrscht. So dieses, ich gehe mal demonstrieren gegen die Maskenpflicht und dieses sie war auch tatsächlich erschrocken darüber, dass ich habe einen Spaziergang gemacht, während ich mit ihr telefoniert habe. Und sie hat dann gesagt, sag mal, trägst du gar keine Maske? Und ich dann so, nee, ich bin ja draußen. Nur in Supermärkten und sowas müssen wir Masken tragen, aber noch nicht draußen. Dachte, hä? Aber ich habe doch eine Pandemie, warum trägst du denn keine Maske? Da sind doch noch andere Leute. Ja, so 5, 6, 7, 8 Leute sehe ich so auf der Straße, wenn ich mich so umdrehe, auf jeden Fall.
Also wenn du 5 Meter entfernt bist, wenn ich auf dem, also ich würde auf dem Marktplatz, würde ich nicht ohne Maske rumlaufen, wo irgendwie eng ist und so weiter. Und in Marburg ist ja schon eher ländlicher Raum.
Klar.
Das ist, also in Frankfurt am Hauptbahnhof würde ich nicht ohne, da laufe ich nicht ohne Maske rum, sondern da ziehe ich mir noch so einen Hamsterball an. Also da bin ich echt so im Panikmodus.
Du hast ja auch, da hast du natürlich vollkommen recht. Es ist natürlich auch nicht erforderlich, zu jeder Sekunde immer eine Maske zu tragen, aber die Akzeptanz der Maske, ja, die Maske einfach irgendwie als Teil des Alltags zu akzeptieren, ist ganz anders. Wenn irgendwie in Japan ist es zum Beispiel so, dass hier eine Freundin von mir sagte, sie kann sich theoretisch in Japan hier kann sie sich in vollbesetztes Restaurant inmitten von Tokio setzen. Ja, eine der dicht besiedelsten Großstädte der Welt und ist sicherer als hier irgendwie in Marburg im Umfeld eines Supermarktes.
Jetzt irgendwie vor so eine deutsche Fabrik und atme den Auspuff ein. Schöne deutsche Volkswagen, BMW, Audi, um jetzt weitere Fabrikanten herzustellen. Und dieser Tesla da mit seinem Elektroauto, da kommt überhaupt kein Smog raus.
Was haben die denn? Das Stahl muss so richtig schmecken auf der Zunge.
Ich weiß das aber auch noch, dass ich so Anfang von der Pandemie, da habe ich ja auch mal so ein Video, beziehungsweise ich glaube ein kurzes Foto geschickt, wo ich irgendwie so mit meiner ersten handgemachten Maske raus bin und so mit so, ich komme hier total bescheuert vor, aber ich mache das jetzt. Also weil ich habe mich ja am Anfang, habe ich mich ja komplett isoliert, so irgendwie für, weiß ich nicht, ich glaube ich war 3 Monate lang alleine zu Hause, bevor es dann irgendwie wieder in so leichte Office-Tage ging. Aber habe dann irgendwie, glaube ich, für 12 Wochen einfach keinen einzigen Menschen gesehen, so von März bis Juni war das damals. Und dann bin ich mal irgendwie mit Maske, bin ich mal raus, um mal in den Supermarkt zu gehen und dachte nur so, boah, die halten mich hier für alle für bekloppt und mittlerweile ist es eher andersrum.
Naja, ich würde auch einfach mit dem Appell verbleiben, den ich am Anfang schon vorangestellt hatte. Das war im Grunde auch der einzige Grund, warum ich das nochmal ansprechen wollte, dass aufgrund der hohen Todeszahlen wir natürlich auch in der Situation sind, dass wir alle auch die Verantwortung selber in die Hand nehmen können, insofern die Regierung da nicht hinreichend tätig ist. Und dann einfach zu sagen, dann zumindest vor Weihnachten, doch wenn man irgendwie möglicherweise sogar darüber nachdenkt, die Großeltern zu besuchen, dann tunlichst zu versuchen, sich vielleicht einfach, es muss ja nur eine Woche vorher sein, eine Woche vorher sich nicht mit Leuten zu treffen, nicht auf die Corona-Demo am Alexanderplatz zu fahren, um sich da nochmal richtig eine Nase Corona zu holen, sondern sich einfach mal eine Woche lang zurückhalten, damit man dann beim Familienbesuch auch mit relativer Sicherheit reingehen
kann. Ja, das mit den Demos ist ja auch nochmal eine ganz, also da habe ich absolut kein Verständnis mehr für. Also das ist klar, Demonstrationsfreiheit und so weiter, aber diese Freiheit muss man in dem Moment ja auch nicht ausnutzen im Sinne von, also das ist wirklich einfach unverschämt. Also da brauchen wir aber, glaube ich, nicht weiter drüber diskutieren. Lass uns mal lieber über Spiele reden.
Ja, noch nicht so ganz. Eigentlich wäre die Überleitung super gewesen, weil jetzt sind wir auf Demos gekommen und da sind ja viele Nazis und bei diesen Corona-Demos. Und das bringt mich dazu, noch 2 kleine terminologische Reflexionen zur letzten Sendung zu machen, beziehungsweise 2 kleine Nachträge. Wir hatten in der letzten Woche ja über den Frontal 21-Beitrag zur rechtsextremistischen Unterwanderung der Gamer-Szene, so ungefähr, glaube ich, war der Titel des Beitrages, gesprochen. Und hier 2 Nachträge kurz. Einmal mit schönem Gruß von Dionera. Vielen Dank für diesen Hinweis. Wir hatten in der Folge gesagt, dass also Heimat Defender, dieses identitäre Bewegungsspiel, klingt auch lustig, diese Wortkonstruktion, das identitäre Bewegungsspiel Heimat Defender wurde von Steam entfernt. So haben wir es in der letzten Woche formuliert. Das ist aber wohl etwas unklar. Wohlgemerkt, es ist nicht klar, ob es von Steam entfernt wurde oder ob es vom Entwickler Quilt Games, ja, so schreibt er, so wie Kult nur mit V, um dann irgendwie so hardcore-nordisch zu wirken. Entwickler Quilt Games hat sich eben auch im September über eine hohe Gebühr für eine Altersüberprüfung beschwert. Es ist also auch durchaus möglich, dass die identitäre Bewegung das Spiel selber zurückgezogen hat von Steam. Das ist nicht ganz klar. Das wollte ich nur noch mal nachtragen, dass wir da nicht, dass wir da in den Verdacht geraten, also einfache Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ja, also wir hätten hier gerne 300 Euro für eine Überprüfung ihres Spiels. Also nee, das ist mir jetzt aber zu teuer.
Tut mir leid, ich muss mich ein bisschen über Nazis lustig machen, damit ich...
Leider ist es das ja nicht. Weil das Ding ist ja, dass die brauchen ja Steam nicht. Das haben sie auch selber geschrieben. Klar. Und ich meine, für die identitäre Bewegung, für Heimatdefender ist es nur gut, wenn der Titel auf Steam nicht verfügbar ist. Es dann heißt, so kommt alle auf unsere Seite, hier könnt ihr das runterladen. Aber ein zweiter Nachtrag auch noch zur letzten Sendung. Hier sind wir von Arndt auf pixeldiskurs.de auf einen kleinen terminologischen Fehlgriff hingewiesen worden. Ich lese einen Auszug aus dem Kommentar kurz vor. Ihr sprecht dort über den Frontal-21-Bericht von einer Doku. Das ist allerdings nicht ganz korrekt, da es sich um eine Reportage handelt. Das zu erwähnen erscheint vielleicht wie Erbsenzählerei, ist aber ein wichtiger Unterschied, da Dokumentation per Definition möglichst objektiv sein sollen, Reportagen allerdings subjektive Färbungen und Impressionen enthalten. Siehe die Definition unten. Bei dem Frontal 21-Bericht haben wir es also eindeutig mit einer Reportage zu tun, weswegen hier natürlich auch Meinungsfärbungen vertreten sein dürfen. Ende des Zitates. Vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist natürlich vollkommen korrekt, habe ich auch schon selber unter diesem Kommentar geschrieben. Normalerweise sind wir da hinreichend differenziert. Das ist uns irgendwie durch die Lappen gegangen. Es handelt sich natürlich um eine Reportage. Vielen, vielen Dank dafür. Tobi, du warst jetzt eine Weile nicht in der Sendung und hast aber eine intensive Arbeitsphase hinter dir gehabt und dann dich aber auch mit Spider-Man Miles Morales befasst.
Ja, das war eigentlich ganz schön, weil... Ich fange vielleicht tatsächlich mal so an, was mir als erstes aufgefallen ist von der Story beziehungsweise von dem, ich sag mal, dem Tonus von Spider-Man Miles Morales, dass es nämlich unter anderem um die Frage danach geht, wie viel Verantwortung kann ich eigentlich tragen und inwiefern breche ich unter dieser Herausforderung, die ich habe, zusammen. Dazu sage ich vielleicht am Ende von der Rezension so ein bisschen was mehr, aber das ist was der Titel für mich am Anfang relativ schnell klargestellt hat, worum geht's hier eigentlich und damit quasi auch das Interesse, also natürlich für die Rezension sowieso, aber wenn ich es jetzt auch so gespielt hätte im Sinne von, okay, das ist hier ein interessanter Titel, den möchte ich gerne weiterspielen, da schon mal geschafft hat. Um aber jetzt vielleicht euch erstmal abzuholen, Spider-Man Miles Morales, wie der Titel schon sagt, dreht sich eben diesmal nicht wie sein Vorgänger um Peter Parker, sondern eben um, wenn man so will, den neuen Spider-Man oder den Spider-Man des Ortsteiles Harlem, könnte man auch sagen. Also Spider-Man ist ja immer so die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Diesmal ist es eben Harlem und Miles ist ja auch schon im ersten Teil schon mal kurz vorgekommen als der Sohn eines Polizisten, der bei einem Anschlag bei einer öffentlichen Veranstaltung ins Leben kommt. Also ist hier kein großer Spoiler aus Spider-Man 1, würde ich das jetzt mal nennen, oder Spider-Man Peter Parker. Und wird eben auch von einer Spinne gebissen und wird dann quasi auch zu Spider-Man. Auch da können wir uns vielleicht in einem inhaltlichen Teil später der Rezension auch nochmal darüber austauschen, was so diese Frage nach Identität Spider-Man so ein bisschen ausmacht. Aber auf jeden Fall ist das so die Grundprämisse. Miles ist so die neue Spinne in der Stadt und muss jetzt, während Peter Parker auf einer, ich nenne es mal Dienstreise oder Work Travel mit MJ, die sind quasi außerhalb der Stadt, muss jetzt quasi alleine mit den Schurken und so weiter und so fort fertig werden. Schurken werden relativ schnell etabliert. Es gibt einen Herrn Krieger, der ist so ein bisschen so eine Art CEO, Mark Zuckerberg, Steve Jobs-artiger Unternehmer, der so ein bisschen charismatisch rüberkommt, aber im Hintergrund an eigentlich problematischen Technologien arbeitet. Das ist so ein bisschen unser eigentlicher Antagonist. Es wird aber dann relativ schnell klar, dass es eigentlich um den Rachefeldzug einer Freundin von Miles geht, um Finn, die als Tinkerer quasi ins Spiel kommt. Auch das ist kein Spoiler. Das wird relativ schnell klar, dass es sich dabei um seine Jugendfreundin handelt, also aus Jugendtagen. Und man kämpft in diesem Sinne also sowohl mit den Schergen des Undergrounds, die zu Finn bzw. dem Tinkerer, also ihres Alias gehören, und gegen die Truppen von Roxxon, falls ihr euch an den ersten Teil erinnert. Das sind so ein bisschen diese Truppen wie von Silver Sable und halt irgendwie so Schergen auf der Straße. Also man hat im Endeffekt so ein bisschen drei unterschiedliche Gegnertypen, also normale Schurken, die einen Überfall machen, diese Roxxon-Unternehmensparamilitärs und halt so, ach, so ein bisschen, das vielleicht auch als erster Eindruck zu den Schergen. Es hat mich so ein bisschen an Saints Row tatsächlich erinnert, weil die sind nämlich lila.
Das ist vor allem auch ein Titel, der ja relativ kurz nach dem Vorgänger veröffentlicht wurde. Sowohl wir haben damals ja eine Rezension gemacht zu Marvel's Spider-Man von Insomniac Games. 2018 ist das erschienen. Und auch jetzt ist es wieder so, Tobi, in dem Fall jetzt, das sollen wir vielleicht als Disclaimer noch mit anbringen, dass wir eine Rezensionskopie von Sony bekommen haben. Und das ist ja schon erstmal, ja, fast schon etwas, na wobei, es ist auf der einen Seite ungewöhnlich, dass 2018 sozusagen dieses große Marvel Spider-Man erscheint, in welchem ja auch viele Mechaniken und Dynamiken, spielerische Dynamiken, Ästhetiken auch etabliert wurden, sehr erfolgreich. Und dann 2 Jahre später bereits eine, ich sag mal, so eine Art Spin-off. Wobei man auch sagen muss, dass das ja tatsächlich Insomniac Games schon mal gemacht haben mit Infamous First Light. Da war das ja auch so. Da haben sie das auch so gemacht. Vielleicht ist das einfach auch so ein Insomniac-Modell.
Ja, beziehungsweise ich hatte so ein bisschen den Vergleich zu Assassin's Creed mit Assassin's Creed 1 und Assassin's Creed dann mit der Ezio-Trilogie. Also du hast halt schon auf jeden Fall recht, es kommt relativ schnell hintereinander, also auch von der Art und Weise, wie ich es gespielt habe, habe ich das nicht letztes Jahr schon gespielt, aber 2018 war das dann. Aber du hast sehr, sehr viele Spielmechaniken sind auch wieder drin, wenn ich da jetzt gerade schon mal drauf eingehen soll, dass wir uns da jetzt, nachdem wir so diesen groben Rahmen schon mal gesteckt haben, hast du halt relativ viele Sachen, zum Beispiel, dass Spider-Man an einer Decke hängt und dann mit so einem, quasi, dass er mit seinen Spinnenweben die Leute an die Decke zieht, kurz einmal ausnockt und dann an der Decke befestigt. Ich habe dir zwischendurch ja schon mal eine Sprachnachricht geschickt, wo ich so meinte, ich weiß nicht, ob die da nicht tatsächlich auch so ein Stück weit die Bewegung einfach recycelt haben. Also an manchen Stellen fällt mir auch schon auf jeden Fall auf, dass Miles auch neue Bewegungen hat, auch gerade was durch die Stadt schwingen angeht. Da gibt es auch eine neue, so ein kleines Art Minigame, wenn man so will. Du kannst auf der Viereck-Taste kannst du quasi so eine Art Trick-Moves dann ausführen, während du durch die Stadt schwingst und machst dann halt irgendwie so, dass er sich um sich selber dreht, nach links oder nach rechts. Also das ist wirklich sehr, sehr runtergekocht, würde ich mal sagen. Also da machst du keinen Tony Hawk draus, im Sinne von, dass du ganz viele unterschiedliche Tricks machst und so weiter. Aber da sind so ein bisschen so kleine Tweaks an Spider-Man gemacht worden, um auch so ein bisschen zu signalisieren, das ist jetzt hier schon nicht Peter Parker, sondern das ist Miles, im Sinne von, der hat schon auch so ein paar andere Moves drauf, aber an manchen Stellen ist es schon so.
Ja, hat das irgendeine Gameplay-Relevanz, diese Tricks, diese Aerial-Tricks, oder ist es rein Style?
Das ist eine gute Frage, du bekommst XP dafür. Das ist am Anfang natürlich, wenn du auf Level 1 bist, ist es ganz nett, dass du halt dann durch die Stadt fliegst und schon mal so ein paar Erfahrungspunkte sammelst und dann darüber halt auch mal so 12 Erfahrungspunkte oder so bekommst. Aber das nutzt sich, also hat sich zumindest für mich relativ schnell abgenutzt. Vielleicht habe ich auch irgendwie nicht entdeckt, dass man noch vielleicht, wenn man an die Wand springt und von da aus das nochmal austestet. Aber ich habe das schon auch irgendwie probiert, zumindest aus meiner Spielerfahrung war das so, ist ganz nett, wenn mir langweilig ist, wenn ich von A nach B fliege, von Haus zu Haus, dass ich zwischendurch auch nochmal so einen Spin mache oder halt um so ein bisschen cool rüberzukommen, während ich da rumschwinge, aber das ist eher so, hätte man auch weglassen können, war jetzt nicht so, dass das fundamental das Spiel verändert, das ist wie, also der Tony Hawk-Vergleich ist da glaube ich ganz gut im Sinne von, das ist dann nicht auf einmal so ein Trick-Shooter.
Es wirkt aber doch schon auch wie eine Umarmung des Fotomodus, denn das ist ja immer bei Spider-Man, bei dem ursprünglichen Spider-Man, was ich auch gespielt habe, was ich rezensiert habe damals, 2018, war das ja auch so, dass also unheimlich viele User erstellte Fotos veröffentlicht wurden und dann ist natürlich diese Möglichkeit, nochmal die Bewegung etwas diffiziler zu kontrollieren und vielleicht dann gerade eben einen entsprechenden Spin zu machen auf einem Foto, das ist dann natürlich auch eigentlich ganz schick. Es ist ein bisschen verspielter, so scheint es mir.
Das auf jeden Fall, was ich mal zwischendurch hatte, war, dass ich es dann irgendwie geschafft habe, dass er quasi in Richtung der Kamera an dem Seil hing und irgendwie so eine, ich kann dir das jetzt nur so zeigen, aber irgendwie so gemacht hat, also sich so lässig nach hinten gelehnt hat, während er irgendwie gerade so einen Telefonanruf annimmt von Genki, seinem besten Freund, der so ein bisschen hier die Rolle der MJ übernimmt, im Sinne von, ich rufe dich jetzt hier an, beziehungsweise, ach, in dem ersten Teil war es doch so eine, Polizeiagentin, ich habe da jetzt gerade den Namen vergessen, aber auf jeden Fall, dass du quasi so einen Best Buddy hast, der dich da die ganze Zeit anruft und sagt, hier ist Spider-Man, da drüben wird gerade irgendwie jemand angegriffen, geh doch da mal hin und so weiter. Also das ist auf jeden Fall, wir springen jetzt gerade so ein bisschen sehr von Gameplay zu Figuren zu, also lass uns mal bei einem Punkt bleiben, also zu der Ästhetik, wenn du das gerade ansprichst, das ist auf jeden Fall teilweise echt sehr schön gemacht, also es ist auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. An einer Stelle, ich kann da leider nicht spoilern, aber gibt es zumindest eine der, glaube ich, technikhungrigsten Schneeanimationen auf der PlayStation 4, wo ich schon gemerkt habe, okay, hier wäre jetzt eigentlich die PlayStation 5 schon angesagt, weil du dann in so einem Schneesturm währenddessen irgendwo im Hintergrund was explodiert und Feuer an ist und es sind irgendwie 20 Gegner auf der Straße. Du hast selber noch irgendwie deine Effekte und so weiter, wo ich schon dachte so, das wäre jetzt schon auch auf der PlayStation 5, das nehme ich vielleicht auch noch als Hinweis, ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt, das wäre da wahrscheinlich noch besser rübergekommen und war dann schon auch sehr hungrig, dass es zwischendurch auch mal geruckelt hat. Das kann sein, dass das nochmal mit Updates dann nochmal besser wird oder auch schon geworden ist, aber zumindest in dem Moment, wo ich es gespielt habe, hat es dann bei meiner PlayStation auch mal so ein bisschen angefangen schon zu sagen, okay, hier ist eigentlich die Latte auch erreicht.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Tragik an der Situation, in der wir uns befinden, dass wir alle keine PS5 haben. Und ich hätte natürlich auch, eigentlich wäre es toll gewesen, wenn ich es jetzt auf der PS5 gespielt hätte und wir hätten da auch so ein bisschen Vergleiche heranziehen können. Aber ich habe leider keine PS5 ergattern können. Ich glaube aber auch, dass eigentlich, also dass die PS5 ein wichtiger Bestandteil der Erfahrung von Miles Morales ist, insofern, als dass es einer der Titel ist, ist einer der Showcase-Titel der neuen Konsolengeneration quasi. Das heißt, also ich glaube, der auf dem Markt oder innerhalb der Spieleindustrie und auch der Spielekultur, der Mainstream-Spielekultur, hat Miles Morales nochmal eine andere Funktion als damals das ursprüngliche Marvel Spider-Man.
Ja, beziehungsweise ich finde eigentlich dann auf beiden Seiten, weil es natürlich jetzt auch dadurch, dass ich halt schon meine, hier ist langsam auch die Latte erreicht, hier auch nochmal signalisiert, hiermit geht eine Spielegeneration auch zu Ende, beziehungsweise aber auch nochmal einen krönenden Abschluss. Das ist nicht so irgendwie wie bei der Wii, wo eines der letzten Spiele tatsächlich irgendwie Just Dance war, im Sinne von, da wurde noch ewig was weiterproduziert. Also es gibt natürlich weitere Spiele für die PS4, also da hinkt der Vergleich, aber im Sinne von, dass man hier schon auch nochmal, also rein aus Spielerfahrung von mir jetzt vielleicht eher subjektiv, nochmal so einen Titel hat, wo man schon sagt, so hier ging auch einiges auf der PlayStation 4, aber diesen Titel nehmen wir jetzt auch mit rüber. Also ich kann mir da auch gut vorstellen, nochmal da reinzuschauen, wenn ich bei der PlayStation 5 bin. Aber Ästhetik hast du auf jeden Fall recht. Es gibt zum Beispiel auch eine sehr schöne Situation, da bist du auf so einer Scavenger-Hunt, also suchst irgendwie Postkarten, die dein verstorbener Vater quasi noch geschrieben hat mit so Audiobotschaften. Das ist so ein kleines Minispiel oder nicht Minispiel, aber quasi Collectibles, die du halt in der Innenstadt, auch das gibt es wieder halt einsammeln kannst, also kleine Mini-Missionen und da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo er dann halt irgendwie sagt, ja, kannst du dich erinnern an dieses Porträt, was wir uns angeschaut haben in dem Museum, diese Farbenkombination aus Rot und Gold und dann drehst du so die Kamera rüber auf den Fluss, der da durch die Stadt fließt und siehst halt auch so die Spiegelung von Gold und Rot und der Himmel ist wunderschön gemacht. Also es ist jetzt nicht so ein Grafikbombast wie The Last of Us 2, wenn du irgendwie am Anfang durch diese Stadt läufst, das natürlich nicht, dafür ist die Stadt auch einfach viel größer und so weiter, aber das, was da gemacht wird und auch in den Zwischensequenzen, wenn du mal als Miles dann quasi ohne Kostüme unterwegs bist und irgendwie in deiner Community Zwischensequenzen hast, dann ist es schon auch alles sehr schön gemacht und lebt auch vor allem davon, dass sie neben dieser grafischen Darstellung die Figuren sehr gut darstellen.
Es reizt mich ja wahnsinnig, Es ist aber auch so, ich glaube, ich würde es jetzt nicht auf der PS4 spielen wollen. Also ich hebe es mir, glaube ich, auf. Weil tatsächlich ist es so, was ja schon anhand aus deinen Schilderungen auch hervorgeht, ist, da ist, sind viele Überschneidungen. Also viele Überschneidungen zum Marvel Spider-Man von 2018. Was natürlich auch klar ist, weil das ist ja eben so eine Art Spin-off. Es ist nicht Marvel Spider-Man 2, sondern es ist Miles Morales, der kleine Bruder sozusagen. Und da wird sicherlich auch einiges an Gameplay, Struktur und an der Stadt selbst recycelt, auf dem sie aufbauen konnten und es optimieren konnten für die nächste Konsolengeneration.
Um da vielleicht gerade nochmal drauf einzugehen, um das weiterhin nochmal so ein bisschen strukturierter zu haben, Gameplay, also was halt recycelt worden ist, ist zum Beispiel halt so, ich nenne es jetzt mal Stealth-Attacken, im Sinne von, dass du auf dem Viereck klebst die Leute an die Decke, auf dem Dreieck machst du so eine Sprungattacke, wo du dann nach unten quasi auf die Gegner zustürzt und so weiter. Solche Sachen braucht man eigentlich jetzt gerade auch nicht komplett aufschlüsseln, was da quasi alles recycelt worden ist. Quasi alles, was aus dem ersten Teil bekannt ist, ist eigentlich in dem zweiten Teil wieder mit drin. Ein bisschen bei den ganzen Gadgets, die ja vielleicht auch Peter Parker, der ja eher so der Wissenschaftler ist, ausgemacht haben. Also im Sinne von, dass du noch so eine Spinnendrohne hast und solche Geschichten. Das ist da sehr runtergekocht worden. Du hast so ein Hologramm, was für dich mitkämpft. Also dass du quasi eine Art von Gegnertyp dann quasi selber hast, der dann auch auf den Gegner zuschlägt. Sowas hast du, dass es irgendwie so eine Elektrodrohne gibt, solche Sachen. Also so kleinere Gadgets, die du halt einsetzen kannst, das sind vier. Genau, und eins davon ist dann halt die normale Spinnenweben-Attacke und das vierte ist noch so eine Gravitationsbombe, wo die Gegner dann irgendwie in die Mitte gezogen werden und auch kurz ausgenockt werden. Also das ist im Endeffekt das ganze Gadget-Wheel bei Miles. Aber was bei ihm besonders neu ist, ist, es hat einmal über die Pfeiltasten hast du, wenn du nach oben drückst, hast du die Möglichkeit, in so einen Stealth-Modus zu gehen. Miles kann sich nämlich unsichtbar machen. Das ist ganz interessant, ist auch quasi von der Comic-Vorlage übernommen worden, als auch, dass Miles kann so eine Art Bioshock Punch machen, das nennt sich Venom Punch, das wird irgendwie so erklärt als bioelektrische Ladung, die er quasi, also die wird aufgeladen, dafür gibt es quasi auch so einen Meter oben unter der Lebensanzeige, hast du so drei Blöcke und die füllen sich und jeweils, wenn so ein Block voll ist, dann kannst du so einen Venom Punch ausführen und da gibt es dann halt auch schon verschiedene Kombinationen, also irgendwie Venom Punch, Venom Sprung und so weiter und so fort, also da ist jetzt auch nochmal der Fokus mehr darauf gelegt worden, dass du in der Kampfsituation mehr dann halt über die Schultertasten diesen Venom Punch mit dazu nimmst, als bei Peter Parker vorher vielleicht, dass du dann relativ häufig auch in dieses Gadget Wheel reingegangen bist und vielleicht nochmal irgendwie dann die Drohne ausgewählt hast und so weiter, was ja auch die Kampfsituation in gewissen Art und Weise auch immer wieder unterbrochen hat. Also auf der einen Seite fand ich es am Anfang so ein bisschen doof und es zieht sich auch eigentlich das komplette Spiel durch, dass du mit diesem Venom Punch relativ schnell immer nach oben links so auf diese Leiste schielst und immer guckst, wann kann ich das denn jetzt mal ausführen, oder dass du die ganze Zeit die Schultertaste gedrückt hältst, bis sich das dann irgendwann voll gefüllt hat und du dann halt dann automatisch diesen Schlag ausführst und der ist halt schon auch relativ kraftvoll und da ist auch wieder so ein bisschen der Vergleich vielleicht zu Saints Row oder auch zu Infamous, den Titel habe ich leider nicht gespielt, aber im Sinne von, dann kommt dann da auch so ein Grafikbombast im Sinne von, dann kommen so diese elektrische Ladung um ihn herum, wird das so dargestellt und so weiter, wo ich schon am Anfang das Gefühl hatte, der wird jetzt hier auch relativ overpowered dargestellt und irgendwie der Venom Punch ist auch irgendwie der Dampfhammer für jedes Problem, während ich bei dem ersten Teil schon irgendwie mehr auch filigraner gespielt habe, im Sinne von, dass ich eine Kombination aus, ich schwing mich mal hier rum, ich bin mal irgendwie am Boden, dann wieder an der Decke und so weiter, dass ich da mehr so eine Choreografie hatte. Und bei Miles ist es sehr oft so gewesen, ich bin einfach auf dem Boden geblieben und habe dann irgendwie die Gegner so weggepuncht, im Sinne von, dass er sich, also da spielt er sich auch ein Stück weit anders da, aber das hat mir dann
auch das Ganze so ein bisschen, also nicht verdorben, aber es ist eine andere Spielgeschichte. Plus, dass sie über diese elektromagnetische Ladung wird auch in vielen Hauptmissionen, ist Miles Aufgabe, an irgendeinen Generator ranzugehen, diesen über Spinnenweben erstmal zu verbinden und dann ist der quasi wieder am Stromnetz dran und aus irgendeinem Grund muss er dann diese Ladung von diesem Generator aufnehmen und danach ist der Generator kaputt und die zum Beispiel eine Türe öffnet sich, weil die nicht mehr unter Strom steht. Und das machst du so oft, dass ich mir irgendwann echt wie so eine laufende Batterie vorkam, die irgendwo zu entweder Überladung oder Entladung führt. Und das war so ein bisschen dann doch eher in den Hauptmissionen unkreativ, aber dafür hast du in den Nebenmissionen halt sowas wie diese Scavenger-Hand, die dann nicht einfach nur ein Collectible ist, sondern dann kriegst du halt Audionachrichten von deinem verstorbenen Vater oder dein Onkel, der übrigens auch einen Bösewicht, also oder ehemaligen Bösewicht spielt, den ich krieg's nicht ausgesprochen, auf jeden Fall auch so eine Art ja, in der Grauzone zwischen Bösewicht und Held steht, der dann irgendwie erzählt, ich habe früher mit deinem Vater, habe ich Audios aufgenommen und dann musst du irgendwie diese alten Audios finden. Also es lebt auch schon so ein bisschen von dieser Nostalgie aus dem ersten Teil im Sinne von, da ist sein Vater verstorben und jetzt gibt es diese Verbindung von Miles mit seinem Vater. Das ist schon alles ganz nett, aber dann hast du eben auch so recycelten Automissionen, wo du als Spider-Man dann zum Beispiel irgendwen aus dem Auto rausholst, der gerade entführt worden ist, falls du dich daran erinnerst.
Ich habe aber tatsächlich gehört, dass die Nebenmissionen und diese, ja, ich sag mal, die Fülle der Aktivitäten in der Stadt bei Miles Morales etwas zurückgefahren sei, etwas spärlicher als im, ja doch, muss man sagen, schon extrem langen Vorgänger. Also das Miles Morales einfach das etwas kompaktere Paket
ist. Das ist auf jeden Fall der Fall. Du hast nämlich auch allein schon bei der Hauptmission hast du ungefähr 8 Stunden Gameplay. Also das ist relativ bist du relativ schnell durch. Dafür finde ich aber, lebt das Gameplay in diesem, nicht das Gameplay, die Hauptstory davon, dass es gerade so kompakt ist. Ich erinnere mich bei dem ersten Teil, auch bei der Hauptstory, an irgendwie 4, 5 verschiedene Zwischengegner, Hauptbosse quasi, also dass du da noch irgendwie gegen den Vulture, also irgendwie diesen Fluggegner gekämpft hast, gegen Scorpion ja glaube ich auch und dann noch Rhino und dann irgendwann am Ende gegen Octopus, Dr. Octopus, ja. Und dass du hier hast, du taucht Rhino wieder auf, zum Beispiel mal kurz zwischendurch, dass du dich mit dem so ein bisschen prügelst, aber im Endeffekt kommst du relativ schnell dann auch voran und bist dann nicht noch irgendwie mit irgendeinem Zwischenausbruch aus dem Raft und so weiter beschäftigt und so weiter und so fort, sondern es geht eigentlich schon relativ die gerade rote Linie voran und das ist aber auch gut so. Und bei den Nebenmissionen beziehungsweise so diese, ich nenne es mal Collectibles im Sinne von, du läufst halt rum und suchst diese Postkarten von deinem Vater, ist es so weit rumgekocht im Sinne von, dass schon das Gefühl hat, da ist auch so ein Stück dahinter. Also es gab zum Beispiel auch eine Mission, die ganz witzig war, wo du dann irgendwie den einen Ladenüberfall quasi lösen musst und dann gleichzeitig noch irgendwie die Katze von dem Besitzer, die dann Spider-Man heißt, retten musst. Solche Sachen, dass da schon auch so ein bisschen Story dahinter ist. Und ich meine mich zu erinnern, dass du in Spider-Man Peter Parker, nenne ich mal, dann die ganze Zeit zum Beispiel Tauben gesucht hast, solchen Quatsch oder irgendwelche, das gibt's auch wieder, dass du irgendwelche Rucksäcke gesucht hast. Diesmal suchst du halt Time Capsules, die Finn und Miles irgendwann mal selber auch in der Stadt versteckt haben. Also es gibt schon auch alles, aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, das fehlt mir jetzt. Teilweise ist es mir persönlich auch fast wieder zu viel und da ist vielleicht auch wieder der Vergleich zu Assassin's Creed ein bisschen okay, im Sinne von, ich brauche das eigentlich nicht unbedingt. So dieses Ganze noch drumherum, hier noch irgendwie das Gesuche, da noch irgendwie Collectibles in der Stadt. Also diese, ich nenne es mal, Federkrankheit, das ist ein Screed im Sinne von, wir müssen noch die Stadt irgendwie füllen mit irgendwie allem möglichen Kram. Muss man nicht machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich werde hier echt an der Stelle irgendwie zugeworfen mit Kram, wo ich beim ersten Teil schon dieses Gefühl hatte von, ich bin Spider-Man, ich muss mich jetzt hier drüben noch um das da kümmern und das da, sondern dass das hier schon auch so ein bisschen, es hält sich die Waage und du musst es ja nicht alles machen. Du kannst ja einfach ohne Probleme diese 8 Stunden durchspielen und dann halt sagen, okay, ich bin jetzt hier durch und das war's. Aber du hast halt, du bekommst durch die, vor allem durch die Nebenmissionen, bekommst du nochmal eine Tiefe von diesen Charakteren. Also es gibt zum Beispiel auch dann eine Sequenz, wo du auf Haley triffst, auch eine Nebenfigur, die zum Beispiel taubstumm ist und mit Zeichensprache kommuniziert und zum Beispiel auch dir einfach von einem Problem berichtet und so weiter. Und du kennst nochmal diese Figur, die in der Hauptmission eher so ein bisschen, die steht hier hinten in der Ecke, bekommt die nochmal so ein bisschen mehr Tiefe und du bekommst auch nochmal ein Gefühl für diesen Stadtteil Harlem und die Probleme von Harlem. Und zum Beispiel, es geht auch nochmal um Fies, dieses Social Center, was die für Probleme haben und solche Geschichten. Das macht das Ganze schon auch noch rund. Also ich habe da nicht das Gefühl, eigentlich bei allen Nebensachen, die ich jetzt gemacht habe, dass die irgendeine Art von Wertigkeit auch für diese Geschichte haben. Das haben sie schon auf der anderen Seite da wiederum schon sehr gut gemacht. Und vielleicht da auch noch mal der Punkt zurück zu den Figuren. Du hast halt, wenn wir da gerade nochmal drauf schauen, du hast im Endeffekt auch einen total diversen Cast beziehungsweise eine Repräsentation von einer schwarzen Community und halt auch eine mit Miles als schwarzen Spider-Man und auch mit seiner Mutter, die als Rio Morales, ja auch quasi lateinamerikanisch dürfte das sein, dann quasi auch sie kandidiert zum Beispiel als politische Vertreterin, solche Geschichte, schafft es dann auch am Ende zum Beispiel diese Wahl zu gewinnen, im Sinne von auch hier diese Kandidaten zum Beispiel aus dem US-Wahlkampf so ein Stück weit hier eine Reflexion bekommen. Du hast Genki, seinen besten Kumpel, der quasi eher eine asiatische Figur repräsentiert und so weiter. Und klar hast du auch weiße Figuren, wie halt irgendwie Peter Parker, du hast aber dann auch Bösewichte, die weiß sind, wie mit Fisk und solchen Geschichten. Du hast natürlich irgendwie einen weißen CEO mit Krieger, der halt irgendwie so einen Seitenbösewicht, wie gesagt, darstellt. Du hast dann aber auch zum Beispiel über Finn eine schwarze Figur, die eigentlich auch mit ihrer eigenen Problematik kämpft. Es kommt nämlich ja auch relativ schnell raus, dass auch das kein Geheimnis, dass Finns, das ist also auch ein Onkel, glaube ich, aber auf jeden Fall eine Person, ich glaube, es war ihr Bruder. Ach Gott, ich komme gerade durcheinander. Auf jeden Fall eine Person, die ihr sehr, sehr wichtig ist. Gestorben ist aufgrund von Roxxon-Produkten und so weiter und dass sie jetzt auf so einem Rachefeldzug ist und da jetzt im Endeffekt auch, das fand ich ganz schön, eigentlich so eine Grauzone ist von, ist sie jetzt eigentlich problematisch oder wählt sie nur andere Mittel als Spider-Man, weil sie halt auch das Töten in Betracht zieht, was halt Spider-Man ablehnt, solche Geschichten. Also du hast da eigentlich auch gar nicht so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, sondern im Endeffekt dann auch bei der Darstellung von, was ist jetzt hier böse und was ist schlecht, eine Thematisierung. Und das ist halt mit nach der Frage, und damit komme ich wieder zurück zum Anfang und mache das Ding vielleicht auch so ein bisschen rund, diese Frage nach, wie viel Verantwortung kann ich eigentlich übernehmen? Und es wird eigentlich ständig thematisiert, dass Finn sauer ist auf Miles, weil er sie angelogen hat, ihr eben nicht gesagt hat, dass er Spider-Man ist. Solche Geschichten. Du hast aber auch diese Frage von, kann ich diese Rolle des Spider-Mans überhaupt ausfüllen? Nämlich auch, dass er eben Fehler macht, dass er zum Beispiel hier nicht mit seiner Freundin da geredet hat. Solche Geschichten. Aber auch, dass er eben diese Rolle von, und da sind wir nämlich eigentlich auf der Metafrage, inwiefern wird Miles eigentlich in der Comic-Kultur und in der jetzt hier Videospielkultur oder insgesamt in so einem Franchise von Marvel wird er als Spider-Man anerkannt, weil es gab ja quasi erst die Comics um Miles Morales oder jetzt hier auch Spider-Man Into the New Universe war es, glaube ich.
Into the Spider-Verse. Habe ich kürzlich tatsächlich sogar geschaut. Das fand ich fantastisch. Das war ein super guter Film. Ich schaue eigentlich keine Superheldenfilme, aber Into the Spider-Verse war echt gut.
Genau, bei mir ist es ein bisschen länger her, deswegen war ich gerade mal rumüberlegen. Genau, aber da kommt eigentlich auch noch diese Thematisierung von, können wir Spider-Man eigentlich jetzt hier mit Miles besetzen? Und das ist halt eine super spannende Frage. Was macht eigentlich Spider-Man aus? Und vielleicht mein Fazit dazu ist, es ist eben nicht die Person, die dahinter steckt, hinter der Maske, sondern auch Miles kann halt hier der Spider-Man sein und macht halt diesen Job und damit vielleicht auch das Ende von der Rezension. Den macht der schon verdammt gut.
Ja, wobei, das, noch eine letzte Frage vielleicht. Wie geht's eigentlich weiter? Was glaubst du? Weil jetzt ist es ja so, Insomniac Games arbeiten jetzt ja an Ratchet & Clank Rift Apart, glaube ich, gegenwärtig hauptsächlich. Und natürlich werden sie aber auch, wenn sie schon jetzt mit Miles Morales nochmal ihr Worldbuilding und sowas ein bisschen vertieft haben, da wird noch was kommen. Also gehst du davon aus, dass es sowas gibt wie ein Marvel Spider-Man 2, was dann wieder zu Peter Parker zurückkehrt?
Was ich glauben würde, ist, dass sie thematisieren als nächstes nochmal den Sohn von, ach, wie heißt er? Von, ist hier der Green Goblin.
Osborn.
Osborn, dankeschön. Norman Osborn, mir lag's auf der Zunge. Und dann hat er ja auch noch seinen Sohn, Ozzy Osborn. Nee, ist nicht Ozzy Osborn.
Der bekanntlich der Fledermaus den Kopf abgebissen hat. You can be my
woman. Ein wunderschöner Fehler. Gut, dass uns keine Comic-Fans zuhören. Ich werde jetzt, glaube ich, gelyncht. Ja, da gibt es ja seinen Sohn aus. Nein, auf jeden Fall, dass der Green Goblin, ohne jetzt auch zu weit zu spoilern, weil es gibt dann nochmal so eine Endsequenz, wo, also es gibt einen Cliffhanger, sagen wir es so, wo du dann halt am Ende schon klar hast, okay, es wird einen dritten Teil geben, wo wahrscheinlich der Green Goblin der Hauptgegner sein wird. Und was ich ziemlich smart finden würde, weil es liegt ja alles vor, also das Charakterdesign und so weiter und so fort, was ich smart finden würde, wäre A, dass du beide Charaktere spielen kannst, eventuell halt einfach im Wechsel, im Sinne von, dass es eine Erzählung ist, die multiperspektivisch erzählt wird, im Sinne von, dass du sowohl die Perspektive von Miles als auch von Peter bekommst. Und was ich richtig, richtig smart finden würde, wäre, wenn man das auch als Co-op spielen könnte, weil nämlich im Endeffekt ist Peter Parker die ganze Zeit ja nicht da. Der ist auf dieser Dienstreise, ist so ein bisschen so, wir brauchen hier so ein Plot-Device, Peter ist nicht da. Aber im Endeffekt wäre es ziemlich cool, wenn ich jetzt auch hätte sagen können, hey, Stefan, lass doch mal Spider-Man spielen und einer von uns wählt Peter und einer von uns ist Miles und wir verkloppen die zusammen. So ein bisschen wie es halt auch andere Titel, zum Beispiel bei Assassin's Creed Brotherhood war das jetzt, nee, Unity war das so, dass du zum Beispiel in bestimmten Sequenzen dann zusammenspielen kannst oder dass man halt sagt, das ist insgesamt, ist es ein, also ich glaube, insgesamt Koop wäre schwierig, dass man es dann quasi zu zweit spielen muss, aber ich würde es cool finden, wenn man sagen könnte, dass ich an bestimmten Stellen in dein Spiel vielleicht reinploppe oder so.
Ja, so ein bisschen im Sinne der, vielleicht inspiriert von, was ja auch ein Sony-Exklusivtitel ist, von Ghost of Tsushimas Legacy-Modus, heißt der, glaube ich, der jetzt kostenfrei nachgepatcht wurde, der tatsächlich dann auch Koop, so einen spezifischen Koop-Modus implementiert. Möglicherweise, ja, in einem kommenden Titel habe ich auch schon dran gedacht, dass man sowas macht wie, man nimmt Peter Parker, Miles und vielleicht sogar noch einen dritten Protagonisten oder eine Protagonistin und dann im Sinne von einem GTA 5 kann man so ein bisschen durchswitchen. Ja,
also was halt auf jeden Fall auch spannend wäre, wäre halt zu gucken, ob man nicht zum Beispiel sowas wie, also natürlich, das gibt's halt irgendwie mit, ach, hier mit den Avengers und so weiter, kannst du ja auch, also es gibt ja einen aktuellen Titel, wo du dann irgendwie Iron Man und Thor und so weiter spielen kannst, aber es wäre schon auch spannend in diesem Miles Morales, Peter Parker-Universum von Insomniac, wenn du da auch nochmal weitere neue Charaktere zum Beispiel hättest. Aber da gibt es ja auch entsprechende Alternativtitel. Also das braucht es, glaube ich, nicht unbedingt.
Das würde, glaube ich, auch eher die Formel so ein bisschen verwässern. Noch eine Sache, was ich gespielt habe in der vergangenen Woche.
Ja, ich habe jetzt hier 3 Stunden irgendwie über meine Spielerfahrung geschredet.
Also ich erwähne kurz noch 2 Dinge, die ich sehr toll fand, die ich sehr genossen habe. Und zwar zunächst mal habe ich aus einer eigentlich ja melancholischen Impulsivität heraus, weil ich die PS5 nicht bekommen konnte, habe ich mir jetzt für die Switch Fire Emblem Three Houses gekauft. Das ist ein wahnsinnig fantastischer Titel von Intelligent Systems. Es ist 2019 erschienen und Ich habe damals schon Fire Emblem, das habe ich vor vielen Jahren, 2013, 14, 15, irgendwie sowas, glaube ich, habe ich mal ein Fire Emblem auf dem 3DS gespielt. Das war toll. Und habe dann aber jetzt mir gedacht, da Fire Emblem Three Houses auch sehr viele positive Rückmeldungen bekommt, dass ich mir das noch mal ein bisschen genauer zu Gemüte führe und mir so richtig Zeit damit nehme.
Was ist das? Ist das das, was, wo man so rumläuft auf so einer Karte und so Regionen einnehmen muss? Ist das das mit diesen ganz vielen Gegnern? Weil ich glaube, dann habe ich das schon mal gespielt.
Nee. Du sprichst von Dynasty Warriors.
Kann sein.
Mit wo du sozusagen massenweise Gegner verdrischst. Nee, also Fire Emblem, du kannst dir das im Grunde so vorstellen. Es hat eigentlich zwei Kernteile. Das eine ist eine Lebenssimulation im Grunde. Ja, im Fire Emblem Three Houses ist es so, dass du Professor an einer Monastery wirst, an der Garrick Muck Monastery. Und dort übernimmst du dann die Rolle, dass du eines der drei Häuser auswählst. Die haben alle unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Figurenzusammensetzungen. Und unterrichtest dann die Studis sozusagen. Ja, du kümmerst dich um ihre Belange. Du pflegst auch natürlich soziale Beziehungen. Du kannst fischen gehen, im Gartenhaus Dinge anbauen und dich in dieser, also zahlreiche Gespräche führen. Man kann sehr viel Zeit damit verbringen, auch in dieser Monastery dann herumzulaufen und soziale Kontakte zu pflegen. Gemeinsam was essen, ein bisschen hier und da mal Ratschläge geben gegenüber den Studis, wenn sie Probleme haben. Und sie aber auch natürlich in ihren Skills fördern und weiterentwickeln. Das ist üblicherweise dann in so einer Monatsstruktur, dass du jeden Sonntag dann auswählen kannst, was du tun möchtest. Zwischendurch, in der Woche gibt es immer Seminare, ja, wo du dann auch die Figuren entsprechend ihrer Skills weiterentwickeln kannst. Und der andere große Teil, das sind dann strategisch sollte ich vielleicht nicht sagen, es sind eher taktische, rundenbasierte Kämpfe aus isometrischer Perspektive, in denen du in so einer Art, auf so einer Art Raster, ja, wie so eine Art, du kannst es vorstellen wie ein intrikates Schachspiel eigentlich, sowas wie Final Fantasy Tactics, ja, das ist auch sehr stark inspiriert, glaube ich, von Fire Emblem, und machst dann tatsächlich, es ist ein wirklich, ich spiele es jetzt im Hard-Mode, habe es im Hard-Mode angefangen. Das soll wohl am Anfang sehr schwer sein und dann deutlich leichter werden, aufgrund der Tatsache, dass man einfach die Figuren relativ gut weiterentwickeln kann. Und du hast aber relativ, also taktisch anspruchsvolle Kämpfe tatsächlich. Vor allem sind sie sind anspruchsvoll, weil es gibt ein Permadeath-System. Wenn einer, das kann man wahlweise an- oder ausschalten. Es gibt einen Casual-Mode, der sozusagen jetzt mit Three Houses hinzugekommen ist, sodass die Figuren, die im Kampf quasi versterben, die ziehen sich dann sozusagen nur zurück. Aber der Classic-Mode, und den spiele ich auch, weil er eigentlich auch ein integraler Bestandteil meiner Einschätzung nach von Fire Emblem ist, besteht darin, dass wenn eine Figur getötet wird, dann ist die Figur auch weg. Dann ist die Figur auch für den Rest deines Spielverlaufes weg. Dann ist ihre Geschichte weg, ihre Story weg. Und das ist unglaublich schmerzhaft. Vor allem, wenn du halt eben dann anfängst, wirklich also Beziehungen zu diesen Figuren aufzubauen, ja, und sie hochzuskillen und ihnen Klassen zuzuweisen und sowas. Das ist ein sehr intrikates Management-System. Das sind im Grunde so diese großen Bestandteile, die eng auch ineinander greifen und wahnsinnig großen
Spaß. Das klingt auf jeden Fall ganz interessant, weil du verlierst ja dadurch dann nicht das Spiel, sondern erstmal nur eine Figur. Also du wirst von deinem Spielerfolg nicht abgehalten, aber musst dich dann schon mit dieser, ja, im Endeffekt ja auch ein bisschen realen Situation auseinandersetzen, dass in dieser Kampfauseinandersetzung auch mal jemand stirbt und dann mit diesem Verlust klarkommt.
Ja, das will ich ja aber nicht. Dass du das nicht willst. Das Ding ist, es gibt schon Fail-States. Man muss selber am Leben bleiben, weil man ist natürlich ja als Figur auch auf diesem Schlachtfeld vertreten, ja, und führt sozusagen die Truppe an. Und es gibt noch eine zweite Figur, die ist sozusagen ist so ein Studi-Vorsteher, könnte man vielleicht sagen, auf Deutsch, ja. Also sozusagen eine etwas in der Hierarchie zwischen dir und den Studis stehende Figur, und der hat auch noch mal so eine Kommandantenfunktion, könnte man sagen. Der
Aster-Vorsitzende.
Und die Person muss auch am Leben bleiben. Genau, das ist der Aster. Und du musst am Leben bleiben und diese höherrangige Studi-Figur. Und die sind aber auch alle wirklich so toll, die sind so toll geschrieben, die Figuren, das macht so viel Spaß. Ich spiele es auf Japanisch mit englischen Untertiteln, einfach weil es für rein Japanisch wäre es zu kompliziert. Und das ist wirklich toll. Also am Anfang ist es komplett überwältigend, weil es so viele Figuren gibt, so viele Menüs zu managen, ja, und dann auch so viel Verantwortung zu tragen. Auf einmal ist es so, ja, welche Rolle, welche Waffe soll ich denn lernen? Und ich habe hier dieses und jenes Problem, wie soll ich denn damit umgehen? Aber man wächst so in diese Rolle rein, dieses Professors, dieses auch sehr jungen und unerfahrenen Professors. Und ja, beginnt wirklich dann auch emotionale Bindungen zu diesen Studis aufzubauen. Dann will man natürlich nicht, dass die sterben. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das so ein bisschen zu verhindern. Es gibt zum einen die Möglichkeit, wenn du merkst, der Kampf kippt, dann kannst du dich zurückziehen, behältst die Erfahrungspunkte und kannst den Kampf nochmal von vorne anfangen. Und es gibt, angeknüpft an die etwas intrikate Geschichte, über die ich jetzt noch nicht so viel sagen kann, weil ich erst im zweiten Monat bin, es gibt noch so ein System, um die Zeit zurückzuspulen. Du kannst dreimal pro Kampf, kannst du sozusagen die Zeit zurückstellen auf einen vorherigen Zug, den du gemacht hast und damit möglicherweise idiotische Fehler, die du unternommen hast, wieder ausbügeln.
Ah, und dann kriegst du auch quasi die Verstorbenen wieder zurück?
Genau, es ist ein komplettes Zeit-Zurück-Ding. Normalerweise mache ich das so, dass wenn ich dann merke, okay, ich habe jetzt irgendwie den Bogenschützen versehentlich irgendwo an einer exponierten Stelle platziert und wollte das eigentlich gar nicht und dadurch ist jetzt die Person in Gefahr, und es geht wirklich dem Leben gen Ende. Es geht dieser Person jetzt an den Kragen, dann spule ich die Zeit zurück.
Das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Spielmechanik.
Das ist ein fantastisches. Also Fire Emblem, die Serie ist ja schon sehr alt, gibt es schon sehr lange. Es ist ein Spiel, das nach dem Prinzip arbeitet, Gameplay first, ja, Bedenken second. Also grafisch ist das nun wahrlich kein eindrucksvolles Ding. Man merkt auf der Switch dann schon stark das Pop-In und also die Unzulänglichkeiten. Es ist schon fast eher so eine symbolische Darstellung mitunter. Damit muss man sich natürlich es arrangieren können. Aber ich glaube, es ist ein Spiel, das mich sehr glücklich machen wird, wenn ich sage, ich nehme mir einfach die Zeit. Eine PS5 werde ich in diesem Jahr wahrscheinlich sowieso nicht mehr bekommen.
Nee.
Und deshalb spiele ich richtig intensiv Fire Emblem.
Zwei Punkte. Die PS5 habe ich letztens mal irgendwie aus der Ferne gesehen im Mediamarkt hinter so einem Glaskasten. So, oh, so sieht die also aus. Also habe ich meine erste PS5 mal gesehen. So konnte man aber auch nicht antesten oder so. War einfach so, okay, so sieht das Ding aus. Aber gab es da auch nicht zu kaufen. Das andere, was ich aber ganz spannend finde, was du gerade noch meintest, du hast das auf Japanisch. Lernst du darüber auch jetzt ein Stück weit Japanisch? Ist das für dich machbar? Wäre das sowas, was du empfehlen würdest, im Sinne von, wenn ihr Sprachen lernen wollt, dann stellt doch eure Videospiele auf Japanisch um?
Ja, das sowieso. Also ich würde sagen, auf Japanisch ist es ohnehin deutlich besser. Der Spracheindruck ist einfach ein anderer. Ich glaube, es hilft dabei, sich so ein bisschen in die japanische Sprache reinzuhören. Ebenso wie man ja auch Anime und Studio Ghibli-Filme auch auf Japanisch dann schaut. Es hilft jetzt nicht unbedingt dabei, das zu lernen, indem man sowieso ja dann englische Untertitel hat. Also mit japanischen Untertiteln geht es nicht. Das Ding ist, das habe ich auch schon bei einzelnen Spielen mal gemacht. Ich habe es bei Okami mal versucht. Und das ist aber, da bin ich jetzt nach, ich glaube, einem guten halben Jahr des Japanischlernens noch nicht weit genug. Und bei Fire Emblem sind die Konversationen so zahlreich und so komplex. Das ist ja so ein Mittelalter-Fantasy-Setting. Geht es dann viel um irgendwelche Ränge, Kämpfe und Intrigen. Das ist zu kompliziert. Aber man kann sich ein bisschen in die Sprache reinhören. Und was ich immerhin doch deutlich merke, ist, wenn die Figuren sprechen, ich höre immer erst der Sprache zu, dem, was sie sagen zu, der Vertonung. Und ich verstehe dann teilweise schon doch auch einiges. Das freut mich dann sehr. Also ja, auf jeden Fall.
Ja, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade um so ein bisschen unterbewusst auch die Aussprache der einzelnen Begriffe, die man vielleicht schon kennt oder es einfach auch noch mal so ein bisschen zu wiederholen, dass das auch schon funktioniert. Also ich freue mich zum Beispiel auch immer, wenn ich irgendwas gucke und irgendwer sagt, Nani?
Richtig, ja, dann das ist dann so, man kann dann einzelne Dinge, einzelne Fragmente schon mal identifizieren, ja. Hast du noch was zu Fire Emblem?
Also es klingt auf jeden Fall ganz spannend. Sprache hatte ich jetzt schon, Gameplay hatten wir auch schon, Grafik hatten wir auch und du bist ja auch noch nicht durch. Also ich denke mal, wir werden ja
Nein, ich habe erst angefangen. Das wird noch einige Monate und Jahre wird mich Fire Emblem noch begleiten. Das ist ein extrem Umfang.
Jahre?
Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Das Ding ist ja, du hast ja drei Häuser und wählst eines aus. Und dann spielst du das durch mit dem Haus und ich nehme an, dann kannst du auch wieder von vorne anfangen und spielst es dann mit dem nächsten Haus durch. Mal schauen, das ist auf jeden Fall, ich kann ja gerade mal so spaßeshalber, ne? Das habe ich noch gar nicht gemacht,
ja.
Aber Genau, ich gehe jetzt mal auf How Long to Beat und dann schaue ich mal Fire Emblem Three Houses, weil da weiß ich nämlich auch immer, wenn ich auf How Long to Beat gehe, dann schaue ich immer nach der längsten Zeit, also nach dem Leisure-Playstyle, weil das ist das, was ich in der Regel mache. Ich bin ein sehr langsamer Spieler und schaue dann sozusagen nach dem Completionist. Das ist das, die längste Zeit, die jemand hier gelockt hat, sind 360 Stunden. Also das ist schon recht lang. Die kürzeste Zeit im Übrigen, hier, wenn man jetzt nur die Hauptstory durchspielt und ist relativ flott unterwegs, dann ist man so bei 50 Stunden ungefähr. Das ist ein Riesenspiel. Eine zweite Sache, mit der ich mich vergnügt habe in der vergangenen Woche, auf die ich kurz hinweisen möchte, ist, ich habe ein Experiment durchgeführt in meinem Seminar tatsächlich. Mhm. Das wollte ich einfach mal als Tipp da lassen für alle, auch da draußen, die vielleicht in den Game Studies tätig sind und unterrichten. Ich hatte mir überlegt, normalerweise mache ich Spiele immer ganz gerne zugänglich für mein Seminar, weil das Ding ist ja nun mal, man muss Spiele ja idealerweise auch selber gespielt haben. Das geht mit einigen Titeln, die man jetzt irgendwie kostenlos runterladen kann oder die sehr günstig auf sämtlichen Plattformen zur Verfügung stehen, aber halt eben nicht mit allen. Und bei denen, mit denen es nicht geht, da habe ich mich dazu entschlossen, einen Stream zu machen. Ich mache jetzt also immer wöchentliche Streams in Vorbereitung auf die nächste Seminarsitzung. Und das habe ich jetzt in der vergangenen Woche einfach mal ausprobiert, habe Outlast gestreamt für meine Studis und dann nebenbei immer so ein bisschen auch im Chat interagiert. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich war sehr froh darüber, dass es technisch ziemlich reibungslos funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, auch zumindest war das so mein Eindruck und auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe, wohl eine recht angenehme und auch kostbare Erfahrung ist, dann einfach mal durch ein Spiel gemeinsam zu gehen und sich einzelne Dinge ein bisschen genauer anzugucken und über Sachen zu sprechen, während man spielt. So, das ist eigentlich eine super nette Erfahrung gewesen. Das mache ich jetzt, glaube ich, jede Woche.
Wie hast du das gestreamt?
Ja, das ist, muss man auch herausstellen, das ist gar nicht so einfach, weil in der Regel ist es ja so, sobald du einen Stream startest, bist du ja öffentlich zugänglich. Ja. Und das will ich ja gerade nicht. Stattdessen habe ich so gemacht, ich habe über meine PS4 gestreamt auf YouTube und da kann ich es nur öffentlich streamen. Man kann aber dann den Stream aktivieren und dann sich sofort auf dem Rechner in seinen YouTube-Kanal einloggen und den Stream auf nicht gelistet stellen, sodass man ihn nur mit einem Link aufrufen kann. Den Link habe ich an die Studis geschickt und damit konnten die dann zugreifen auf diesen Stream. Und den Chat hatte ich tatsächlich sogar noch mal ausgelagert, aus datenschutzrechtlichen Gründen und damit dann also sich niemand extra irgendwelche Google-Accounts, gruselige Google-Accounts anlegen muss, um da mitzumachen, haben wir dann den Chat auf die universitätsinterne Plattform ausgelagert.
Das ist tatsächlich nämlich eigentlich ganz spannend, weil ansonsten hätte ich jetzt gesagt, hä, wo ist denn das technische Problem? Das ist doch mit Twitch alles machbar. Aber dann hast du natürlich das Problem, dass du dann irgendwie außerhalb von der Uni und irgendwie in so einem öffentlichen Raum und dann diskutierst du da gerade irgendwie über die Paratextualität dieses gerade sichtbaren Gameplays oder was auch immer und dann kommt irgendein Typ um die Ecke, was ist hier Para? So, also hast du auf einmal
eben, das würde ich
so
gerade nicht wollen,
Seitenkommentare oder so oder irgendwelche Leute, ja hallo, ich bin hier von der Identitären Bewegung, ich wollte sie hier mal anwerben, ich sehe sie spielen.
Das ist dann wie bei den Zeugen Jehovas. Sie kommen hier gerade gelegen. Ich habe gerade über sie gesprochen. Wenn ihr, liebe Leute, da draußen gerne Motorrad fahrt, wo wir schon beim Thema sind.
Was hat das denn jetzt mit Motorrad zu tun?
Wenn ihr gerne Motorrad fahrt, dann hört nun genau hin. Denn es geht um das Spiel Ducati 19th Anniversary. Das ist nämlich unser Pixel-Diskurs-Key in dieser Woche. Wie ihr wisst, liebe Leute da draußen, verlesen wir in jeder Woche einen Pixel-Diskurs-Key, den wir aus unserer Community bekommen und den ihr einlösen könnt auf Steam. Ducati 19th Anniversary. From the creators of Ride comes a spin-off entirely dedicated to the legendary Ducati brand. Nearly a century of legend wrapped up in one video game. Ausrufezeichen. Und der Steam-Key, wenn ihr euch dafür interessiert, lautet wie folgt. B-L-9-E-B-K-2-H-P-E-7-2-M-H-P. Das war der Steam-Key für Ducati 90th Anniversary. Viel Spaß damit. Während ihr euch den Titel herunterladet, begeben wir uns weiter und werfen einen Blick darauf, was sonst noch in der Welt passiert ist. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir machen aus Gründen vorangeschrittener Zeit, würde ich sagen, einfach mal eine kurze Presseschau in dieser Sendung, beginnend mit Nummer 1. Sources: PS5 was the UK's biggest ever console launch, von videogameschronicle.com. Das ist ein kleiner Nachtrag, denn wir hatten in der Folge zum Launch der PS5 vor 2-3 Wochen, hatten wir uns ja gefragt, wie die Begrenztheit der Kontingente sich wohl auf die Verkaufszahlen der PS5 auswirken mag. Und wir hatten damals spekuliert, dass die PS5 eigentlich hinter der PS4 zurückbleiben müsste. Einfach aus dem subjektiven Eindruck heraus, dass es damals uns doch einfacher erschien, eine PS4 zu bekommen, als jetzt eine PS5 zu bekommen. Aber diese Spekulation scheint sich nicht zu bestätigen. Weder Sony noch Microsoft geben bislang offizielle Zahlen zu den Verkäufen heraus. Das werden sie wahrscheinlich auch erstmal nicht machen. Aber beide Unternehmen vermelden Verkaufsrekorde. Und die folgenden Zahlen sind also Schätzungen von anonymen Insider-Infos, die Video Games Chronicle vorgibt zu haben. Und es bezieht sich jetzt, sie beziehen sich vor allem erstmal auf Großbritannien. Hier ist es so, dass also Sony mit der PS4 damals innerhalb, glaube ich, der ersten 48 Stunden 250.000 Einheiten verkauft hat. Und es ist klar, dass es mit der PS5 mehr ist. Also wir wissen in dem Falle nur, dass es mehr als 250.000 verkaufte Einheiten sind. Im Übrigen, falls noch weitere Vergleichszahlen gewünscht sind, die PSP hat sich 185.000 Mal verkauft und die PS3 165.000 Mal innerhalb der ersten 48 Stunden nach Release in Großbritannien. Bei Microsoft sind die Zahlen etwas niedriger. Auch hier wieder zum Vergleich, die Xbox 360 ist damals mit 70.000 Einheiten gestartet, die Xbox One mit 150.000 und die Xbox Series X und S zusammengenommen jetzt mit 155.000. Also in beiden Fällen Verkaufsrekorde. In Spanien bildet sich das stellt sich das Bild ähnlich dar. In Spanien ist es so, dass zum Release damals die PS3 mit 35.000 Einheiten auf den Markt kam, die PS4 mit 38.000, die PS2 mit 40.000 und die PS5 jetzt mit 43.000. Ist also auch hier wieder ein deutlicher Verkaufsrekord. Und Microsoft mit der Xbox 360 waren es damals 14.900, mit der Xbox One 15.000 und jetzt mit der Xbox Series X bzw. S 14.100. Das heißt also, sie sind mit der Xbox Series X und S leicht zurückgeblieben hinter der Xbox One in Spanien. Man muss aber sagen, das sind also für beide Unternehmen sind das hervorragende Zahlen. Einerseits ist es so, dass natürlich Scalper den Markt leergefegt haben, relativ schnell. Darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Das heißt also, es ist klar, dass diese Einheiten alle abgesetzt werden. Man muss aber auch sagen, in Anbetracht der Zahlen, dass die Verkäufe schon so gut laufen. Es ist ja so, dass die Nachfrage spürbar höher ist als das zur Verfügung stehende Kontingent. Das ist
ja jetzt auch weniger überraschend, also im Sinne von Corona und Co., dass jetzt hier auch eine neue Konsolengeneration auch attraktiv erscheint, im Sinne von, naja, den nächsten Urlaub kann ich eh nicht planen, also habe ich vielleicht auch nochmal 600€ über für eine Konsole.
Genau. Nummer 2, Tobi, was hast du dabei?
Ich habe im Endeffekt nur so eine kleine Pandemie-Entspannungsgeschichte mit dabei, wenn man so will, nämlich auf Eurogamer schreibt Judith Karl über Pikachu ASMR, bringt nerdige Feierabendentspannung der besonderen Art, und wir kennen das ja vielleicht alle so ein bisschen, so Waldgeräusche, Meeresrauschen, vielleicht so ein bisschen die klassische Kamin-DVD von früher ist vielleicht so ein bisschen der Urvater von diesen ganzen Entspannungs- und ja eben auch ASMR-Videos, wo es eben ja darum geht, vielleicht kennt ihr das nicht, dass oft das Mikrofon sehr, sehr sensibel eingestellt ist und dann entsprechende Geräusche gemacht werden, und da gibt es den ganzen Hype um diese ganzen Videos eigentlich, und jetzt ist jetzt hier der spezifische Fall, dass es eben, und das fand ich so ein bisschen ulkig, ein Pikachu ASMR Video gibt, wo Pikachu in so einem digitalen Wohnzimmer quasi oder animierten Wohnzimmer so ein bisschen rumtollt, mit einem Ball spielt, auch mal aus dem Bild verschwindet und dann entsprechend wieder auftaucht und Pika macht und so. Und das fand ich irgendwie ganz nett, wenn auch zwischendurch so ein bisschen nervig, weil im Gegensatz zu vielleicht jetzt Waldgeräuschen und so ist Pikachu ja manchmal doch so ein bisschen ein kleines aufgedrehtes Wesen, was einem auch auf die Nerven gehen kann. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Stefan? Du hast dir das auch angeschaut. Wie war so dein Eindruck?
Ich fand das eigentlich erstmal ganz schön, Pikachu on the Pay Show, aber ich muss sagen, für ASMR-Zwecke, es ist schon toll, wenn das so an dir, an der Kamera so vorbeiläuft und du hörst es dann noch so im Hintergrund. Ich habe das auch mit also Surround-Sound-Kopfhörern gehört und man hört dann so die Schritte, wie es so tapst und dann aus der Ferne so ein bisschen Pika. Aber es ist dann zwischendurch auch wieder erschreckend laut. Also es tollt dann auch herum und schreit seinen Namen und quiekt. Also das steht für mich so ein bisschen im Kontrast zu dem, was eigentlich ASMR ausmacht.
Ja, also interessant an der ganzen Geschichte ist es ja auch, dass es von Nintendo bzw. Pokémon an der Stelle ja auf dem offiziellen Kanal gelistet ist und nicht irgendwie so ein Homebrew-Ding ist, sondern ja schon auch irgendwie gedacht ist als offizielles Video. Aber ich fand das irgendwie ganz witzig. Ihr findet den Link natürlich in den Shownotes. Schaut euch das doch mal an und sagt uns, ob ihr euch damit entspannen könnt, wenn Pikachu durch die Gegend läuft. Ist vielleicht so ein bisschen so, als hätte man ein Haustier in der Wohnung, was vielleicht ja auch irgendwie ganz süß ist. So eine Katze, die dann zwischendurch auch mal Geräusch macht.
Pikachu sagt's.
Pikachu sagt.
Auch verlinkt in den Shownotes ist Nummer 3, Mein blauer Freund, Gerechtigkeitsmechaniken in digitalen Spielen von Felix Zimmermann, veröffentlicht auf spielkult.hypothesis.org. Ursprünglich wurde dieser Artikel in der WASD 16 veröffentlicht, allerdings ist er jetzt erst online verfügbar, deshalb dachte ich, lohnt es sich mal kurz drauf einzugehen. Es ist vor allem auch ein durchaus spannender Beitrag. Der Ausgangspunkt der Überlegungen von Felix Zimmermann ist hier der namensgebende blaue Panzer in Mario Kart und die Überlegung danach oder die Überlegung in die Richtung gehend, ist es eigentlich gerecht? Ist der blaue Panzer eigentlich ein Mittel von Gerechtigkeit? Und er bringt hier jetzt erstmal verschiedene kursierende Gerechtigkeitsbegriffe an, basierend auf der Bundeszentrale für politische Bildung. Das sind etablierte einschlägige Gerechtigkeitskonzepte, Leistungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit und egalitäre Gerechtigkeit. Erkläre ich jetzt erstmal nicht genauer, wird gleich an den Beispielen aber sicherlich auch deutlich. Im Kern steht üblicherweise die Abwägung zwischen der Frage, ob ein Platz in der Gesellschaft, so Felix Zimmermann, erarbeitet werden muss, also einem Leistungsgerechtigkeitsprinzip folgt, oder als gegeben vorausgesetzt wird, dass man sozusagen einen Anspruch hat, vielleicht auch einen bedarfsgerechten Anspruch auf einen Platz in der Gesellschaft hat. Und Felix Zimmermann geht jetzt erstmal kurz auf Singleplayer-Spiele ein und stellt heraus, dass bei Singleplayer-Titeln es oftmals der Fall ist, dass die sich auf einem gewissen Gerechtigkeitsspektrum auch positionieren. Es gibt etwa Titel wie die From Software-Spiele, die sehr stark auf das Leistungsprinzip setzen. Auf du musst dir hier jeden Meter Fortschritt musst du dir hart erkämpfen und nur wenn du die Spielmechaniken meisterst und verinnerlichst und einübst, Leistung bringst, dann kannst du tatsächlich auch Fortschritte machen. Es sind aber auch viele Spiele tatsächlich jetzt jenseits der From Software-Titel und der Souls-like-Titel, nenne ich sie jetzt einfach mal, eher auf Zugänglichkeit ausgelegt, bieten verschiedene Schwierigkeitsgrade an, um also Chancen- und Bedarfsgerechtigkeitsmöglichkeiten herzustellen. Sein eigentlicher Fokus liegt aber auf Multiplayer-Titeln und hier bringt Felix Zimmermann eine zentrale Überlegung von Roger Calois an. Eine Überlegung, der zufolge sich Gesellschaften anhand ihrer Spiele interpretieren lassen, beziehungsweise konkreter die Annahme, dass Spiele versuchen, Mängel innerhalb einer Gesellschaft auszugleichen. Das ist eine Annahme, die haben wir in unserem Roger Calois Lesekreis auch schon mal diskutiert. Den kann ich euch auch noch mal in die Shownotes packen, denn da ist diese ganze Annahme noch mal etwas genauer aufgedröselt. Im Grunde ist aber, Felix Zimmermann greift das so auf, dass er sagt, also in unserer Gesellschaft mangelt es insbesondere aufgrund der kapitalistischen Wirtschaftsstruktur an Gerechtigkeit. Haben wir ganz am Anfang der Sendung schon mal adressiert. Gerechtigkeit kann deshalb in Spielen konsumierbar gemacht werden. Und er macht das am Beispiel etwa von Call of Duty. Da gibt es Killstreaks, ja, und da ist es so, dass also klar leistungsstarke Personen werden belohnt. Das ist ein Format der Leistungsgerechtigkeit. Er weist aber auch darauf hin, dass es Matchmaking-Prinzipien gibt, ja, Matchmaking-Mechaniken, die idealerweise dazu führen, dass ähnlich starke Personen in Teams zusammengesetzt werden und gegeneinander spielen. Also es ist eine Form der Chancengerechtigkeit. Es gibt natürlich auch Boni für schwächere Spieler. Das wäre dann ein Format der Bedarfsgerechtigkeit. Und den blauen Panzer, den Felix Zimmermann unter die egalitäre Gerechtigkeit einsortiert, weil er gewissermaßen unvorhersehbar ist, weil er zwar das Leistungsgerechtigkeitsprinzip nicht vollständig aushebelt, du musst ja trotzdem gut fahren können in Mario Kart, aber er bringt so einen Moment des Erratischen, des Zufalls ins Spiel. Kann man sicherlich auch darüber sprechen, ob das jetzt wirklich tatsächlich hauptsächlich egalitäre Gerechtigkeit ist oder nicht vielleicht auch eher Bedarfsgerechtigkeit, weil der blaue Panzer ja eher an diejenigen Personen geht, die weiter hinten im Feld sind. Üblicherweise dann der Letzte kriegt dann irgendwie so einen blauen Panzer und kann damit dann den Ersten und alle anderen dazwischen abschießen. Und auch das Scheitern in Spielen, sagt er, das Scheitern in Spielen ist immer nur ein Scheitern auf Zeit. Es gibt immer wieder eine neue Chance. Und da bringt er dann diesen Gedanken des Gefühlsmanagements mit ein und sagt, Zitat, das ist das Gefühlsmanagement, das digitale Spiele betreiben. Verschiedene, auch konträr zueinander stehende Gerechtigkeitsbedürfnisse werden befriedigt und damit werden Frust und Verzweiflung im Zaum gehalten. Zitat Ende. Zu guter Letzt endet Felix Zimmermann dann auf dem Gedanken, dass Computerspiele als Experimentierkammern für Gerechtigkeitskonzepte fungieren können. Der blaue Panzer also gewissermaßen auch ein Versuch, eine Alternative zu prädominanten Vorstellungen von Leistungsgerechtigkeit darstellt. Das war jetzt erstmal wirklich, ich bin jetzt durch den Artikel durchgerusht, weil ich wollte ihn schon gerne ein bisschen inhaltlich vorstellen. Ich finde ihn auch wirklich sehr spannend, wollte aber zugleich nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich hoffe, das ist mir jetzt gelungen und das war jetzt nicht zu flott.
Nee, das ist ja eigentlich ziemlich gut gelungen. Ich hätte nur einen zentralen Kritikpunkt bei der Ausgleichsthematik, nämlich ich würde eigentlich eher denken, dass ich gerade die kapitalistische Logik im Spiel wieder manifestiert und eben gerade kein Ausgleich-Moment ist, sondern einfach nur die Weiterführung ins Spiel. Also wo ist denn der Unterschied, ob ich mich in Call of Duty um Ressourcen, nicht um Ressourcen, um halt irgendwie quasi um den Sieg kloppe und kompetitiv unterwegs bin oder ob ich das halt irgendwie auf dem Aktienmarkt tue.
Genau, das habe ich vielleicht dann nicht hinreichend differenziert dargestellt. Das ist natürlich dann ein Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, was in sich selbst wiederum sich im Kapitalismus natürlich manifestiert, auch in neoliberalen Positionen natürlich Leistungsgerechtigkeit. Wer kann, der kann. Ja, wer was kann, wird belohnt. Das sind also Prinzipien von Leistungsgerechtigkeit.
Ja, wobei das aber ja eine ideologische Vorstellung ist, die so nicht eintrifft. Also es geht ja nicht um Leistung im Kapitalismus, sondern es geht um Kapital und inwiefern du dein Kapital vermehrst. Und dann ist es unabhängig davon, ob du und wie definieren wir überhaupt Leistung an der Stelle? Also weil wenn sich Leistung lohnen würde, dann wäre wahrscheinlich irgendwie die Reinigungskraft um die Ecke wahrscheinlich irgendwie um einiges besser aufgestellt, als sie das jetzt aktuell ist. Also Leistungsgerechtigkeit ist eine große Erzählung der quasi kapitalistischen Ideologie, aber das trifft ja nicht zu.
Richtig, genau. Aber das muss es ja auch nicht. Es ist ja ein Teil der kapitalistischen Ideologie, die Idee, dass sozusagen man eine Gesellschaft hauptsächlich auf Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit aufbaut, dass niemand, also ist ja auch bei uns jetzt nicht so ganz der Fall, ne? Klar, auch in der Gesellschaft gibt es ja wohlfahrtsstaatliche Bedarfsgerechtigkeitsüberlegungen zum Beispiel, aber der Grundgedanke sozusagen, dass jeder sich seinen Platz an der Sonne selber verdienen muss, seines eigenen Glückes Schmied ist, ist ja Teil eigentlich von einer neoliberalen Ideologie. Aber das spricht ja jetzt nicht gegen den Artikel oder gegen die Analyse. Ne? Das ist ja die prädominante Ideologie des Kapitalismus, könnte man sagen.
Das stimmt schon. Mir ging es ja eher um diesen Punkt von inwiefern zieht sich das nicht auch quasi in die Spiele hinein. Aber dann gibt es natürlich dann schon, dann hast du da recht, dann gibt es da auch diese Leistungsgerechtigkeitsvorstellung zumindest. Oder wie dann auch Leistung definiert wird. Leistung heißt dann eventuell auch einfach nur das Hotel von Vater zu erben, wie bei Trump zum Beispiel.
Ja, beziehungsweise da würde ich vielleicht auf Calvoir direkt zurückgreifen, der vor allem bei seiner Ausführung zur Leistungsgerechtigkeit im Kontext des Argon auch darauf hinweist, dass natürlich beim Argon insofern schon von Gerechtigkeit zu sprechen ist, als dass eben nicht sämtliche Kontextfaktoren irgendwie einbezogen werden können. Sie sollen ja gerade ausgeschlossen werden, sondern tatsächlich nur bestimmte Fähigkeiten, idealerweise ähnlich starker Kombattanten, miteinander verglichen werden. Also da ist es ja schon so, dass das Spiel innerhalb seines Zauberzirkels, um mal diesen Term anzuwenden, sich schon um Gerechtigkeitsprinzipien immer bemüht, wenngleich es auch im kompetitiven Kontext Leistungsgerechtigkeitsprinzipien sind.
Das stimmt. Was auf jeden Fall spannend ist, ist auch, ja, dass im Spiel dann nicht so diese Situation, du startest als Arbeiterkind und als Akademikerkind zum Beispiel und kämpfst um einen Studienplatz, sondern dass du in entsprechenden Spielen startest du halt als Mario, Bowser und so weiter und hast dir das eventuell vorher auch ausgewählt. Oder du startest einfach als gleichbleibende Figur mit unterschiedlichem Skin. Also hast dann quasi den gleichen Entwicklungsweg vor dir. Das halt schon, also das, was ich auf jeden Fall spannend finde, also quasi als Danke an Felix Zimmermann, ist tatsächlich erstmal überhaupt diese Perspektive dieser Gerechtigkeits Typen, würde ich es jetzt mal nennen, dann aufs Spiel zu übertragen und zu schauen, inwiefern findet sich denn wo was. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal einen interessanten Ansatzpunkt beziehungsweise einen fruchtbaren Ansatzpunkt, um den Artikel jetzt auch nicht zu bashen oder so, sondern es war nur ein zentraler Kritikpunkt, wo ich gerade dachte so,
Genau, nee, das habe ich möglicherweise auch einfach falsch dargestellt. Das ist schon die grundsätzliche Annahme auch bei Felix Zimmermann. Und wenn ihr, liebe Leute da draußen, euch für diesen Beitrag ebenso interessiert wie wir, dann klickt gerne auf pixeldiskurs.de in den aktuellen Artikel hinein. Dann könnt ihr nämlich von da aus auch weiter rüberreisen zu spielkult.hypothesis.org und zu dem Beitrag von Felix Zimmermann.
Und nach dieser Kapitalismuskritik darf ich nochmal auf unseren Steady-Account hinweisen. Schickt uns eure sozialistischen Unterstützungsgüter, mag es ein Kartoffelsack sein oder vielleicht am liebsten in Euro, unterstützt uns doch auf Steady. Ich finde das immer besonders schön, wenn man die Werbung für den eigenen Steady-Kanal, Steady-Seite nochmal nach so der Kapitalkritik nochmal bringt. Wir wollen übrigens nur euer Geld.
Ja, wir sind ja nicht raus aus dem System, aber man muss sagen, dass wir schon auch unser Möglichstes versuchen, also indem wir zum Beispiel keine Werbung schalten, indem wir auch nicht irgendwie Bonus-Content produzieren oder eine Paywall hochziehen, die dann sagt, Leute, jetzt hier müsst ihr aber mal bezahlen, sondern alles, was wir machen, ist für alle zugänglich. Das ist ja schon auch gewissermaßen ideal. Entschuldigung, muss ich gerade husten. Ist schon ideal. Und deshalb, wie Tobi schon sagt, könnt ihr, liebe Leute da draußen, uns natürlich unterstützen auf unserer Steady-Kampagne. Für 1 Euro ist es einfach nur eine Unterstützung, für 5 Euro ist es eine Förderung und für 10 Euro werdet ihr sogar Sponsoren dieser Sendung samt einer optionalen namentlichen Erwähnung. Wir danken ganz herzlich für das Sponsoring Sebastian Stanke und Alan Madden. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, ohne Geld in die Hand zu nehmen, dann ist auch das möglich. Ihr könnt uns nämlich gerne ein Abo schenken oder eine positive Rezension auf iTunes. Ihr könnt uns gerne auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram besuchen oder mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Zieht euch warm an in Anbetracht des kalten Wetters. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder.
Haltet Abstand.
Richtig, haltet Abstand, tragt eine Maske und denkt mal darüber nach, ob nicht möglicherweise so eine Art von selbst auferlegter Isolation in Anbetracht der herannahenden Weihnachtstage eine Möglichkeit wäre. Das trifft sicherlich nicht für alle zu, vielleicht auch gar nicht für viele, aber da, wo es geht, kann man es ja in Betracht ziehen. Habt also eine schöne Woche und bis dann.